Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit Co-Trainerin und Ausbilderin bei ChoiDogs, der Babs, über Problemhunde sprechen. Davor habe ich eine Frage an dich. Was geht in dir vor, wenn dein Hund jemanden oder etwas anknurrt oder sogar schreiend in der Leine hängt? Damit du dir das etwas besser vorstellen kannst, habe ich hier eine kleine Hilfe für dich. Schämst du dich dann? Hast du das Gefühl, deinen Hund nicht richtig im Griff zu haben? Kommt die Verzweiflung in dir hoch? Geht es dir darum, was andere von dir denken? Gleich zu Beginn kann ich dir eines sagen. Jeder, der ein Knurren oder das Bellen eines Hundes pauschal als ungehorsam oder als Folge einer schlechten Erziehung ansieht, hat keine Ahnung. Das Wort Problemhund ist schnell gesagt und schnell wird damit dem Hund auch ein negatives Etikett aufgedrückt, das er kaum wieder los wird. Weshalb uns dieses Wort mittlerweile einfach nur noch gegen den Strich geht und weshalb man eben nicht pauschal von Ungehorsam und schlechter Erziehung sprechen kann, erklären wir dir in dieser Podcast-Folge. Bevor wir starten, habe ich noch eine geniale Neuigkeit für alle, die selbst mit Hunden arbeiten möchten. Du kannst dich jetzt ganz entspannt über die Ausbildung bei ChoiDogs mit einem Audiobook informieren. Das kostet dich keinen Cent, beantwortet dir aber innerhalb von 5 Tagen mittels 5 Podcast-Folgen all deine Fragen rund um das Berufsbild und den Ablauf der Ausbildung. Ergattern kannst du das neue Audiobook unter www.joydogs.de/infos. Und nun wünsche ich dir Freude und neue Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge. Genial, dass du bei unserem Podcast reinhörst. Ich bin Katharina Valentin, die Gründerin von ChoiDogs und therapiere und trainiere Hunde mit besonderen Herausforderungen. Egal ob ängstliche Hunde, unsichere, traumatisierte, hochsensible oder auch jene, bei denen Autismus vermutet wird. Außerdem bilden wir Verhaltenstherapeutinnen und Verhaltenstherapeuten für Hunde aus. Schreibe uns gerne jederzeit, wenn du unsere Unterstützung brauchst, um dein Leben mit deinem Hund zu etwas Besonderem zu machen oder wenn du selbst bedürfnisorientiert mit Hunden arbeiten möchtest. Hab nun ganz viel Freude bei diesem Podcast und denke immer daran, der Podcast alleine hilft dir nicht, aber der Podcast und deine Umsetzung zusammen helfen dir und deinem Hund sehr. Hallo Babs, schön, dich wieder im Podcast zu haben.
Hallo Kattel, danke, dass ich wieder dein Gast sein darf.
Heute wollen wir ja das Thema Problemhunde angehen und bei dem Thema kommen wir zwar ja so richtig in Fahrt, oder?
Oh ja.
Wenn man bei Google Problemhund-Definition eingibt, kommt als erstes folgender Satz. Unter dem Begriff Problemhunde versteht man Hunde, welche sich gegenüber dem Hundehalter versuchen durchzusetzen. Das heißt, hier befiehlt der Hund und nicht der Hundehalter. Was hältst du denn von diesem Satz?
Wow. Ganz ehrlich, ich habe wahnsinnig Mühe mit diesem Satz tatsächlich.
Ja, warum?
Weil ich finde, ein Problemhund einfach abzustempeln als Problemhund oder ein Hund, besser gesagt, abzustempeln als Problemhund, finde ich, geht gar nicht.
Also dich stört diese Etikettierung daran, also dass man den Hund in so eine Schublade steckt, aus der er nur schwer wieder rauskommt. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, ja genau. Mm. Ich finde man eben, wie du sagst, genau, man drückt dem ein Etikett drauf und dann ist gut, dann ist es abgestempelt, dann ist er ein Problemhund und ja, bleibt wahrscheinlich immer ein Problemhund.
Es gibt ja auch sogenanntes Problemverhalten. Da wird ja oft über Bellen, über Aggressivität, über Knurren, über Angstverhalten auch, wird als Problemverhalten gesehen. Wie denkst du denn darüber? Also ist das Knurren für dich schon ein Problemverhalten?
Nein, tatsächlich nicht, weil das ist einfach eine Kommunikation. Der Hund kann ja nicht anders kommunizieren als mit Knurren, Bellen. Das ist seine Ausdrucksweise. Und deswegen finde ich das schwierig, dem zu sagen, das ist Problemverhalten.
Ja, also ich bin da absolut bei dir. Ich finde den Begriff Problemhunde auch genau wegen dieser Etikettierung extrem schwierig. Es benennt auch keine spezifischen Probleme. Also das ist so ein allgemeiner Begriff. Ja, der Hund ist ein Problemhund. Was ich aber nachvollziehen kann tatsächlich ist, wenn ein Hundemensch kommt und sagt, ich habe ein Problem mit meinem Hund. Also ich komme an einer Stelle nicht weiter oder wir kommen nicht weiter oder wir wissen nicht, warum der Hund das macht, was er tut. Also wenn die Menschen sagen, ich habe ein Problem mit meinem Hund, kann ich das schon nachvollziehen. Da ist ja der Begriff Problemhund nicht mehr weit. Allerdings, was mich auch ganz dolle daran stört, ist dann, dass das Problem komplett auf den Hund verschoben wird. Weißt du, wie ich das meine?
Genau. Ich habe das auch eben genau, dass Leute kommen und sagen, ich habe ein Problem mit meinem Hund, aber ich finde das weniger schwierig, mit diesem Begriff zurechtzukommen, als eben mit dem Begriff Problemhund.
Ja, tatsächlich. Und es ist ja auch inzwischen tatsächlich so, dass dieser Begriff Problemhund sehr, sehr oft kritisiert wird. Da er
Zu
ja
Recht.
zu Recht, genau, also zu Recht finde ich auch, da er ja tatsächlich die Tatsache komplett ignoriert, dass Verhaltensweisen häufig aus vielen, vielen Faktoren, auch genetische Faktoren, Umwelterfahrungen, der Art der Interaktion mit dem Menschen und so weiter, dass da alles so mit reinspielt. Also da wird einfach die Tatsache ignoriert, dass ein Problem nicht aus einer Quelle entsteht und zwar nur aus dem Hund. Ich finde ich, und das finde ich sehr, sehr schwierig. Besser wäre es ja, anstatt den Hund als Problem zu betrachten, dass man wirklich die Auffälligkeiten, die der Hund im Verhalten zeigt, wo wir sagen, ey, das gefällt uns nicht oder das finden wir schwierig in dem Moment, dass wir da durch gezielte Trainingsmethoden, Umweltanpassungen und auch der Verhaltenstherapie eben rangehen. Wie ist es denn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe einen Problemhund, ich brauche da jetzt Hilfe, der Hund muss hören, der Hund muss erzogen werden. Wie reagierst du darauf?
Ja, ich frage dann tatsächlich eher, was genau ist das Problem? Und dann erkläre ich den Leuten halt dann wirklich eben, dass der Hund sich da eigentlich mitteilen möchte, weil das ist ja nichts anderes, wenn jemand sagt, ich habe einen Problemhund, mein Problemhund kann nicht alleine zu Hause bleiben, so, der bellt dann die ganze Zeit. Dann schauen wir als Verhaltenstherapeuten ja dann, was will uns der Hund damit sagen? Hat er Frust, weil er nicht mit darf? Hat er Verlassensängste oder Verlustängste? Was genau ist das Problem? Und deswegen ist dann das nicht mehr ein Problemhund, sondern einfach der Hund, der kommuniziert, der möchte sich mitteilen. Und das erkläre ich dann den Leuten auch. Und dann wird aus diesem Problemhund dann meistens eben nicht mehr ein Problemhund, sondern einfach ein Hund, ja, der sich mitteilt und der dann endlich auch mal verstanden wird.
Also ein Problemhund braucht Unterstützung, wie jeder andere Hund auch.
Genau. Für mich ist halt immer die Frage, wenn ich das Wort Problemhund schon höre, dann frage ich mich halt, was ist denn ein Problemhund genau? Jetzt ein aggressiver Hund, der vielleicht der Menschen beißt, ist das ein Problemhund? Oder ist ein Problemhund, weil er nicht alleine bleiben kann? Oder ist es ein Problemhund, weil er nicht ins Auto einsteigen möchte? Da haben wir ja drei ganz verschiedene Sachen und einfach dieser Überbegriff Problemhund finde ich dann einfach falsch.
Ja, also das denke ich tatsächlich auch. Ich habe mir auch Folgendes dazu notiert. Dieser Begriff Problemhund, der kann diese Individualität ignorieren. Und ich persönlich finde auch, dass dieser Begriff Problemhund signalisiert, dass man mit einer Einheitslösung an unterschiedliche Probleme rangehen kann. Aber das gibt es ja tatsächlich nicht. Es gibt keine Einheitslösung, da jeder Hund ein Individuum ist mit eigenen Bedürfnissen, mit Persönlichkeitsmerkmalen und mit eigenen Hintergründen. Also jeder Hund hat seine eigene Geschichte. Und ja, das Wort Problem, das habe ich persönlich schon lange aus meinem Leben ein bisschen so verbannt. Also klar, manchmal sagt man auch, Mensch, ich habe da jetzt ein Problem. Ja, das darf man auch mal sagen. Aber das,
ja.
Tatsächlich finde ich auch das Wort Problemhund ein bisschen ja, diskriminierend. Tatsächlich. Also da werden die Hunde wirklich in eine Schublade gesteckt, die die Chancen des Hundes erheblich minimieren, die Herausforderungen zu lösen. Also dieses Wort.
Dieses Wort stigmatisiert.
Ja, richtig. So. Dieses Wort stigmatisiert. Ja, völlig richtig. Auch das finde ich relativ schwierig. Und tatsächlich sieht der eine ja auch etwas als Problem, wo der andere sagt, ey, das ist für mich jetzt eigentlich nicht so das große Thema. Wenn wir jetzt mal beim Thema alleine bleiben sind, für den einen ist das eine riesige Herausforderung, dass der Hund nicht alleine bleiben kann. Der andere sagt, hey, ich bin sowieso daheim. Wir können das in Ruhe gemeinsam trainieren. Der eine sagt, der Hund kann nicht mit dem Auto fahren. Das ist für mich total schlimm, weil wir müssen mit dem Auto fahren. Der Hund muss mitfahren. Der andere sagt, ey, das ist mir total egal. Ich habe sowieso kein Auto. Ich fahre sowieso ganz selten und wenn, dann nicht mit Hund-Auto. Also das Wort Problem, das empfindet ja auch jeder anders. Also jeder hat ja auch eine andere Empfindung, was ein Problem ist. Daher auch dieses Wort einfach in den Raum zu schmeißen, das ist ein Problemhund und wir machen jetzt ein Problemhundetraining, finde ich schwierig.
Das ist ja für mich schon absolut das rote Tuch, wenn du dann kommst, ich mache ein Problemhundetraining, dann bekomme ich schon fast Schnappatmung.
Ja, warum?
Ja, weil es einfach so ist, wie du vorhin gesagt hast, jedes Problem oder jede Herausforderung mit dem Hund ist so individuell. Und für mich hört sich Problemhundetraining so an wie, das ist die Lösung für alles. So. Ja. Oder das müsste die Lösung für alles sein. Egal welche Herausforderung gerade im täglichen Leben mit unseren Hunden stattfindet, mit einem Problemhundetraining, da du alles, was du brauchst. So. Und das finde ich halt so total falsch. Es fühlt sich für mich so falsch an.
Ja, tatsächlich ist ja auch dieses Problemhundetraining für uns Verhaltenstherapeuten tatsächlich oft das Problem, weil dadurch die Herausforderungen des Hundes noch größer werden, weil dieses Problemhundetraining tatsächlich meist sehr aggressiv angegangen wird. Also da werden Flaschen nach dem Hund geworfen oder der Hund wird da mal an die Ohren gezogen oder die Discwurfscheiben kommen da zum Einsatz. Das ist ja für uns Verhaltenstherapeuten etwas, wo wir sagen, no-go, geht gar nicht. Wir wollen den Hund stabilisieren, wir wollen ihn sichern. Und wenn er ein Verhalten zeigt, das wir Menschen als nicht gut empfinden, müssen wir ja gucken, wo kommt das Verhalten her. Nach unserer Erfahrung ist es ja ein Problemhundetraining so, wie du sagst, es ist A, jedes Problem wird mit diesem Training gelöst. Das Training ist oft immer dasselbe, sehr gewaltvoll gegenüber dem Hund und oft auch nicht sehr nachhaltig tatsächlich. Auch das ist ein großes Thema in der Hundewelt, dass dieses aversive Training nicht sehr nachhaltig ist. Also sobald man zum Beispiel die Flasche weglässt, die man zum Strafen benutzt hat, fällt der Hund sofort zurück in sein ja, altes Verhalten, weil für ihn der Kontext anders ist und weil die Konditionierung nicht mehr stimmt. Also wenn die Strafe wegfällt, sagt der Hund, okay, puh, ich habe es geschafft, ich kann mich wieder ganz normal verhalten. Und da wäre ich beim nächsten Thema, denn du hast es vorhin schon angesprochen, Knurren ist Kommunikation. Oft wird Problemverhalten oder als Problemverhalten etwas beschrieben, was in der Verhaltensbiologie ganz normal ist. Es ist also ein Normalverhalten, dass der Hund knurrt. Es ist ein Normalverhalten, dass der Hund bellt. Es ist ein Normalverhalten, dass der Hund Stress zeigt oder auch Angstverhalten an den Tag legt. Wir wissen alle, Angst sichert das Überleben, Stress sichert das Überleben. Das macht den Hund handlungsfähig, zumindest für eine gewisse Zeit. Dieses Normalverhalten wird aber oft als ganz, ganz großes Thema gesehen. Viele Verhaltensweisen, die als problematisch angesehen werden, sind für die Hunde ganz natürliche Verhaltensweisen, wie das Bellen, Knurren, Graben oder auch Jagen. Auch das ist ein Normalverhalten. Und diese ganze Aktion der Hunde werden ja erst dann zu einem Problem, wenn sie mit unseren Erwartungen in Konflikt geraten. Die Perspektive, dass ein Verhalten an sich nicht problematisch ist, sondern nur in bestimmten Kontexten, hilft dabei, Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse des Hundes berücksichtigen und dann gleichzeitig das Zusammenleben erleichtern, kann ja viel verändern. Wie vermittelst du denn deine Kunden, dass ein Normalverhalten gar nicht schlimm ist? Und was machst du selbst, wenn dein Hund knurrt? Wie reagierst du als Verhaltenstherapeutin darauf?
Also Gracie hat gerade vorhin, hat sie geknurrt, als sie da gegenüber jemand auf dem Balkon gesehen hat. Und das ist für mich völlig okay, wenn sie da knurrt. Und meistens bedanke ich mich dann dafür, dass sie sich da mitgeteilt hat und mir da angezeigt hat, dass da jemand in der Nähe ist. Oder auch wenn jemand bei mir vor der Haustür durchläuft oder so, dann kann es sein, dass sie 2-3 Mal ein bisschen bellt. Ja, da bedanke ich mich ehrlich gesagt dafür, weil ich möchte ja, dass sie angibt, wenn da einfach jemand kommt. Und ich kann ja nicht erwarten, dass sie das dann unterscheidet, okay, der darf und der darf nicht und bei dem muss ich und bei dem muss ich nicht. Deswegen, wenn die da nur 2-mal bellt, bedanke ich mich dafür. Immerhin besser, als wenn sie da völlig austickt. Und genauso gebe ich das auch meinen Kunden immer mit. Seid freundlich zu eurem Hund, bedankt euch dafür und nehmt vor allem das ernst, was euer Hund euch mitteilt. Und das ist nicht ein Problemverhalten. Eben wie du sagst, das ist ein völliges Normalverhalten. Nehmen wir mal deutscher Schäferhund. Jeder weiß, dass ein deutscher Schäferhund ein Hund ist, der eigentlich das Haus bewachen soll. Und jetzt wird der zum Problemhund, wenn der da 5-mal bellt, wenn da jemand kommt aufs Grundstück.
Also du sagst, es ist ganz natürliches Verhalten, das man auch ruhig bestätigen kann. Und genau der Meinung bin ich nämlich auch. Ich mache das nämlich auch so. Wenn mein Hund knurrt, dann belohne ich ihn tatsächlich dafür. Und zwar belohne ich ihn für die Kommunikation. Und diese Kommunikation zu fördern, die lohnt sich tatsächlich sehr. Denn damit erkennt der Hund, meine Kommunikation wird gehört und wird leiser in seiner Kommunikation. Das heißt, beim nächsten Mal knurrt er vielleicht gar nicht mehr, sondern sagt, ey, mit seiner Körpersprache ganz leise, da ist etwas. Dafür muss man aber ja so auch ein bisschen die Körpersprache des Hundes kennen. Wir machen mit unseren Kunden ja dafür oft die Achtsamkeitsspaziergänge und lernen somit auch die Körpersprache des Hundes kennen. Was sagst du denn? Muss man denn Profi in Ausdrucksverhalten der Hunde sein, um Kommunikation zu verstehen mit seinem eigenen Hund, wenn man jetzt keine so eine umfangreiche Ausbildung hat, wie du, wie ich oder wie unsere Azubis jetzt, kann das auch ein ganz normaler Hundemensch mit seinem Hund hinbekommen, auf die Kommunikation des Hundes einzugehen?
Ja, ja. Ganz klar ja, auf jeden Fall. Ja, ohne Wenn und Aber, ganz klar ja. Er muss aber natürlich bereit sein, seinen Hund verstehen zu wollen. Und zwar richtig zu verstehen und nicht einfach nur so, der Hund wedelt mit dem Schwanz, der ist zufrieden und der ganze Rest stimmt vielleicht nicht. Oder der freut sich, der wedelt mit dem Schwanz, der freut sich, wenn der Rest des Körpers dann was ganz anderes sagt.
Das hast du sehr schön gesagt und das empfinde ich nämlich auch so. Ich gehe bei jedem meiner Kunden die Körpersprache des Hundes durch. Auch im Online-Training, da tauschen wir Videos aus und da besprechen wir dann auch im Online-Training eben diese Körpersprache des Hundes, damit der Hund eben verstanden wird. Und meiner Erfahrung nach, ich hatte noch nie einen Kunden, der sagt, jetzt wo ich meinen Hund besser verstehe, wird alles schlimmer. Im Gegenteil, wenn der Hund verstanden wird, regeln sich ganz, ganz viele, in Anführungsstriche, Probleme, eigentlich fast schon von selbst, weil der Hund einfach lernt, in seiner Eskalation nicht mehr so schnell fortzuschreiten. Er wird ruhiger, also er kommuniziert leiser, aber der Hund muss ja die Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Er muss ja kommunizieren und er muss ja auch sagen können, wenn ihm eine Situation jetzt irgendwie Unbehagen bereitet. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ohne diese Kommunikation des Hundes kommen wir im Training oder auch in Therapie mit den Hunden nicht weiter. Es ist ja auch ein Grundbedürfnis, sich mitteilen zu wollen. Also von den Hunden genauso wie bei uns Menschen. Und meiner Meinung nach haben Hunde eine unglaublich faszinierende Kommunikation. Also sie kommunizieren immer sehr offen und ehrlich. Sie teilen sich offen und ehrlich mit. Und ich finde es sehr, sehr schade, wenn ein Hund für seine offene und ehrliche Kommunikation bestraft wird, anstatt ihm zu sagen, ey, cool, du hast mir zwar gerade Bescheid gesagt, jetzt kann ich entsprechend agieren, jetzt weiß ich Bescheid. Das ist sehr, sehr gut, weil so können wir die Situation gemeinsam gut überstehen und wissen auch, wo deine Herausforderungen liegen und können gezielt an diesen auch trainieren oder können gezielt hier in eine Therapie einsteigen. Das finde ich ganz entscheidend, tatsächlich.
Weißt du, welches das für mich immer die schönsten Momente sind? Das sind dann diese Leute, die anrufen und dann von ihrem Problemhund erzählen. Und dann geht man dorthin, schaut das Problem an oder die Herausforderung an und dann erzählt man den Leuten, was der Hund da eigentlich gerade mitzuteilen versucht und weshalb er das jetzt gerade macht. Und dann verstehen die Leute den Hund dann auch besser. Und dann dieser eine Satz, der dann ganz oft kommt, ich glaube, den hast du da bestimmt auch schon gehört, so, Babs, jetzt wird es für mich viel einfacher, jetzt habe ich dieses Problem nicht mehr, weil ich meinen Hund verstehen kann. Und den finde ich dann immer so wahnsinnig toll. Das ist wirklich immer so dieses Aha-Erlebnis des Kunden dann auch, wenn er sagt, jetzt kann ich meinen Hund verstehen, jetzt macht das alles Sinn, was er da tut.
Und das ist ja auch ein Grundsatz von uns, das kann ich nicht oft genug sagen. In der Verhaltensbiologie gibt es den Grundsatz, dass jedes Verhalten im Kontext seiner Entstehung nachvollziehbar, sinnvoll und auch berechtigt ist. Tatsächlich. Also wenn der Hund knurrt, dann macht er das nicht, weil er schlecht erzogen ist oder weil er ein Problemhund ist oder weil er irgendwie jetzt uns ärgern möchte, sondern er hat einen Grund für seine Kommunikation, er hat einen Grund dafür, dass er knurrt und es ist super, super wichtig, dass man da genau hinschaut und sagt, ey, okay, du hast mir gerade etwas mitgeteilt, darauf kann ich jetzt eingehen und damit werden diese Verhaltensauffälligkeiten, was wir als Verhaltensauffälligkeiten betrachten, wir Menschen. Für den Hund ist es, wie gesagt, ein ganz natürliches Verhalten, was er da macht. Also kein Problem für den Hund. Er verhält sich so, wie sich ein Hund eben verhält. Damit werden diese Verhaltensauffälligkeiten eben kleiner. Also ich möchte nicht sagen, verschwinden einfach alle so, aber es wird weniger dadurch, dass der Hund lernt, hey, ich werde verstanden, ich muss gar nicht so laut sein. Umgekehrt ist es auch so, wenn man die Kommunikation versucht zu unterdrücken, also wenn man jetzt einen Hund, der knurrt, sagt, pst, aus, mach das nicht, ja, weil man sich ja so ein bisschen auch geniert vielleicht, jetzt knurrt da mein Hund, oh mein Gott, was denken die anderen Menschen und sowas. Wenn man also die Kommunikation unterdrückt vom Hund oder an sich Verhaltensweisen unterdrückt, dann kann es durchaus sein und ist auch sehr wahrscheinlich, dass der Hund lauter in seiner Kommunikation wird und auch schneller eskaliert. Also ein Hund, der schreiend in der Leine hängt, muss verstanden werden, damit er die Chance hat, leichter und leiser zu kommunizieren, damit er gut durch die Situation kommt. Also das ist ja nichts, was an sich ein Problem erstmal da ist. Klar, für uns ist es in der Situation ein Problem. Der Hund hängt schreiend in der Leine. Wir haben hier gerade ein Problem. Okay. Aber als Problemhund dann den Hund zu bezeichnen oder ein Problemhundetraining da zu machen, das finde ich wiederum schwierig, weil das haben wir ja schon gehabt. Das gibt dann irgendwie so den Anschein, als würden alle Probleme von dem Hund ausgehen. Aber tatsächlich ist der Hund nicht das Problem, denn er zeigt ein ganz normales Verhalten, er teilt sich mit, sondern eigentlich ist das Problem die Umwelt und auch die Gesellschaft. Jetzt gibt es aber ja auch Hunde, die mit dem aversiven Training, also mit diesem Problemhundetraining, wo das Verhalten ja tatsächlich bewusst unterdrückt wird und die Kommunikation auch bewusst bestraft wird tatsächlich. Es gibt auch Hunde, da wird das Verhalten ja tatsächlich, da ändert sich das Verhalten. Und die laufen dann schön mit. Also man denkt so, ja, der Hund läuft ordentlich an der Leine, der Hund reagiert nicht mehr auf seine Umwelt. Das ist ja super. Guck mal, wie toll der erzogen ist. Sowas sieht man ja auch oft. Wir haben dafür auch einen Begriff, also bei ganz schweren Fällen, bei Hunden, die nicht mehr auf ihre Umwelt reagieren, die einfach nur noch mitlaufen, oft auch mit leicht gesenktem Kopf, also die sich selbst mehr oder weniger aufgegeben haben. Wir sagen dazu erlernte Hilflosigkeit beim Hund. Wenn dir so ein Hund im Training begegnen würde, was würdest du mit diesem Hund tun? Also wenn jetzt wirklich ein Hund, wo du sagst, boah, der hat die Hilflosigkeit dermaßen erlernt, der kann nicht mehr auf seine Umwelt reagieren, was ja für uns Verhaltenstherapeuten sehr, sehr kritisch ist in dem Moment, wo wir sagen, puh, okay, das ist, geht gar nicht gut. Der Hund hat auch dadurch wenig oder bis gar keine Lebensqualität mehr. Was würdest du mit diesem Hund tun?
Ich würde kleinschrittig an seinem Selbstvertrauen und an seiner Selbstbestimmung arbeiten.
Ja.
Kleine Übungen machen zu Hause, damit der erstmal lernt, dass er auch eigene Entscheidungen treffen darf und damit Selbstsicherheit und Selbstbestimmung auch lernen kann.
Also du würdest diesen Hund zurück ins Leben holen und würdest die Kommunikation auch
genau
stärken.
Genau, ja. Und dem auch zeigen, du darfst kommunizieren. Es ist wichtig, dass du kommunizierst.
Und da sind wir an einem entscheidenden Punkt, und das sage ich auch immer wieder. Man hört ja oft, dass die Hundetrainer oder die Verhaltenstherapeuten eigentlich Menschentrainer sind, die den Menschen eben zeigen, wie man richtig mit dem Hund umgeht. Das stimmt ein Stück weit. Aber ich sehe das noch ein bisschen anders. Ich sehe das so, dass wir für den Hund arbeiten. Also, dass wir nicht alles mitmachen, was der Mensch möchte. Wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, ja, ich habe hier einen Problemhund und ich möchte, dass der in der Spur läuft und dass der erzogen wird und dass der funktioniert wie ein Roboter, dann sage ich dem Menschen ja klar, was ich davon halte tatsächlich und was der Hund eigentlich braucht, damit er mit dieser Welt klarkommt, mit seiner Umwelt klarkommt und dass es ein harmonisches Zusammenleben am Ende entsteht. Also dass der Hund und der Mensch beide eine schöne Zeit zusammen haben. Natürlich soll der Hund Signale erfassen können, befolgen können. Das ist schon alles klar. Ne? Das ist auch ein großes Ziel und dient auch der Sicherheit. Und das muss ja auch funktionieren, sonst ist es ja auch kein harmonisches Zusammenleben. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass wir schon im Sinne des Hundes handeln müssen. Wir sind Verhaltenstherapeuten für Hunde. Ich sehe meine Aufgabe darin, den Hund zu unterstützen, den Hund beizubringen, wie er in dieser Welt klarkommt, ohne ihn dabei ein schlechtes Gefühl zu geben. Also ich arbeite mit dem Hund, nicht gegen ihn. Wie siehst du das?
Ich kann dir dazu 100% nur zustimmen. Das ist ja genau das bedürfnisorientierte Training, das wir machen. Wir arbeiten für einen Hund und nicht gegen ihn.
Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das auch so verstanden wird und dass das die Menschen auch so mitnehmen. Man liest dir ganz, ganz oft in Foren oder jetzt in die sozialen Medien, wenn man dann so Videos auch sieht, wo der Hund perfekt neben dem Menschen läuft, wo er keinen Zentimeter abweicht, wo er sich nicht umguckt, der an jeden anderen Hund vorbeigeht, ohne einmal auf den Hund drauf zu gucken. Das ist ja kein natürliches Verhalten mehr.
Das triggert mich dann auch immer tatsächlich.
Also man liest dann ganz oft, oh, wie toll und wie schön und oh, wie cool und das will ich auch. Und die Kosten gehen zu Lasten des Hundes, das ist ganz klar. Das heißt ja nicht, dass bei uns im bedürfnisorientierten Training oder in der bedürfnisorientierten Therapie die Hunde machen, was sie wollen zum Schluss. Wie gesagt, wir führen die auch an diese Welt ran. Wichtig ist schon, dass der Hund mit der Gesellschaft auch zurechtkommt. Zumindest in den Rahmen, der ertragbar für den Hund ist. Das ist ja auch so. Der Hund hat ja Grenzen. Also es ist ja auch bei mir so. Ich bin zum Beispiel Mensch, ich gehe total ungern auf Konzerte. Wenn ich ein Hund wäre und müsste auf Märkte mit, auf Weihnachtsmärkte oder Ostermärkte jetzt oder sowas, wo total viele Menschen sind, würde ich wahrscheinlich mich querstellen und wäre wahrscheinlich ein Problemhund in dem Fall, weil ich eben nicht alles mitmachen kann, was der Mensch gerade mit mir vorhat. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, hinzuschauen, zu unterscheiden und auch anzuerkennen, ey, mein Hund hat halt Grenzen, der hat keinen Bock mit auf den Markt zu gehen, der hat keine Lust auf viele Menschen, das sind zu viele Eindrücke, zu viele Reize. Das kann ein anderer Hund vielleicht super stemmen, aber mein Hund kann es halt nicht. Da wirklich sich ein Eingeständnis zu machen und sagen, mein Hund muss nicht alles mitmachen, ich darf auf meinen Hund eingehen, ich darf auf meinen Hund achten. Da ist, glaube ich, unglaubliches Umdenken der Gesellschaft auch erforderlich. Und da setze ich auch Grenzen und sage auch, hey, lieber Hundemensch, dein Hund kann total viel mit dir gemeinsam erreichen. Ihr könnt eine total schöne Zeit haben. Es muss auch dem Hund Freude bereiten, was ihr macht. Und wir müssen genug mit unseren Hunden machen. Da sind die Tierärztbesuche und so weiter, die dem Hund schon wirklich schwer fallen, den meisten Hunden. Und diese sehr, sehr ungern machen. Da haben wir genug davon. Und auch da können wir in der Kooperation arbeiten und an der Kommunikation arbeiten, dass der Hund das gut übersteht und mit einem guten Gefühl aus der Behandlung rausgeht, sofern das möglich ist. Aber der Hund muss nicht alles durchmachen. Der Hund muss nicht alles mitmachen. Das heißt ja nicht, dass dein Hund, wenn er jetzt völlig eskaliert an der Leine, dass du dann sagst, ja, das passt schon, vielen Dank dafür, sondern du arbeitest ja trotzdem am Verhalten. Du sorgst ja dafür, dass der Hund sich in der Situation wohlfühlt, wenn das positive Training an. Du bestätigst die Verhaltensweisen, die dein Hund von sich aus zeigt, die richtig, richtig gut sind und die völlig in Ordnung sind und die auch sonst niemanden stören. Ja, zum Beispiel den Blick auf einen anderen Hund, das kennt jeder, Blick für Blick, eine super Methode auch. Gehört noch mehr dazu natürlich, um den Hunden ein gutes Gefühl zu geben, aber das ist schon mal, so fängt es mal an, dass man sagt, ey, du siehst einen anderen Hund, du guckst auf den Hund, super, das ist ein Verhalten, das völlig in Ordnung ist. Das heißt ja nicht, dass dein Hund, nur weil er sich mitteilen darf, dass du den völlig eskalieren lässt, weil der Stress und die Angst ist natürlich auch nicht schön für den Hund. Das ist ja das Entscheidende, also wir reduzieren Stress und Angst. Stress und Angst kann man nicht abtrainieren, das sollte man auch nicht. Wie gesagt, das sind zwei Dinge, die überlebenswichtig für den Hund sind. Das sollte jeden Trainer, jeden Therapeuten, der mit Hunden arbeitet, völlig klar sein, dass das so ist. Auch das ist ein ganz natürliches Verhalten. Sondern du unterstützt deinen Hund, gut durch die Situation zu kommen, damit er einfach nicht mehr so eskalieren muss. Richtig?
Ja, genau. Und wie du sagst, eben schon ein Blick auf einen anderen Hund darf belohnt werden. Muss belohnt werden und soll belohnt werden.
Und wenn ein Hund danach trotzdem knurrt, ist das auch noch eine Kommunikation, an der man arbeitet, bis der Hund eben merkt, ey, ich muss gar nicht knurren, es ist okay. Es ist völlig in Ordnung, da ist ein anderer Hund, wir können da vorbeigehen. Das ist etwas ganz Entscheidendes, denke ich. Also das positive Training wird ja oft ausgelegt, wir werfen mit Wattebällchen und werfen nur mit Keksen, aber nein, wir arbeiten mit Lösungen und Möglichkeiten für den Hund. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied, der ganz oft falsch verstanden wird. Und ich glaube auch, dass da wirklich, wie gesagt, ein großes Umdenken stattfinden muss, weil wir ja heute durch die Verhaltensbiologie wissen, wie der Hund kommuniziert und dass die Kommunikation ein Normalverhalten ist und eben kein Problemverhalten. Und deswegen stört mich auch dieser Begriff Problemverhalten oder Problemhundetraining. Wenn jemand sich als Problemhundetrainer wirklich da jetzt ausgibt, das ist schon schwierig tatsächlich für uns jetzt.
Ja, für mich, also wenn ich das lese, ich bin Hundetrainer für Problemhunde, dann überlege ich mir halt jetzt eigentlich so, für welches Verhalten denn jetzt genau bist du Hundetrainer? Kann ich jetzt mit dem Angsthund zu dir kommen, weil das ist ja ein Problemverhalten, ein Angsthund? Oder kann ich mit meinem aggressiven Hund zu dir kommen, weil Aggressivität ist ja ein Problemverhalten? Oder kann ich mit meinem Deprivationshund zu dir kommen, weil Deprivation ist ein Problemverhalten? Also mit welchem Hund gehe ich dann jetzt zu diesem Problemhundetrainer?
Ja, und vor allem, was wird alles zum Problem gemacht? Das ist ja auch die große Frage. Also ich finde es echt schwierig, wenn Normalverhalten zum Problem gemacht wird und da nicht auf den Hund eingegangen wird entsprechend. Das finde ich echt schwierig. Wie gesagt, der Hund soll Lebensqualität verspüren, der soll eine stabile Psyche auch haben, der soll glücklich sein. Ein glücklicher Hund ist ja auch kein Zufall. Und eigentlich ist das doch das Ziel, dass man einen glücklichen Hund zu Hause hat, der entspannt mit mir durch die Welt schreiten kann.
Da kann ich dir nur zustimmen, ja. Und ich hoffe, das wird jetzt noch ein bisschen besser.
Ja, also wir können ja nochmal zusammenfassen. Also es gibt ganz natürliche Verhaltensweisen, da gehört Jagen, Bellen, Graben dazu. Das bedeutet nicht, den Hund einfach jagen lässt, weil es ihm gefällt, sondern es bedeutet für uns, dass wir dem Hund eine Alternative bieten. Also wir sorgen dafür, dass er nicht das Reh jagt, sondern zum Beispiel den Keks oder das Spielzeug in dem Moment. Wir lenken also das Verhalten um, ohne dem Hund dabei ein schlechtes Gefühl zu geben. Und da hat jetzt neulich eine Azubine so ein wahnsinniges Erfolgserlebnis auch mit uns geteilt, was ich sehr, sehr schön fand. Die hatte auch hat einen sehr reaktiven Hund, der unglaublich gerne jagt. Und dieser Hund schafft es jetzt mittlerweile regelmäßig bei jedem Spaziergang, dass er, sobald ein Reh vor ihm, also die hatten die Situation, dass die Rehe mehrmals jetzt direkt vor ihnen aus dem Wald geprescht sind, über den Feldweg und in den anderen Wald hinein sind. Und der Hund sieht diese Rehe, dreht sich um zu seinen Menschen und sagt, ey, guck mal, ich habe Rehe gesehen, jetzt kommt was Cooles bei dir. Ne? Ich orientiere mich an dir, du bietest mir eine Tiefe, ich kann mein Jagdbedürfnis bei dir ausleben und muss nicht das Reh jagen. Und das ist natürlich schon sehr, sehr klasse. Und dafür haben wir keine aversiven Trainingsmethoden gebraucht, keine Gewalt gebraucht, sondern haben das Verhalten tatsächlich umgelenkt.
Wir haben das Verhalten verstanden und umgelenkt.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hat das Verhalten verstanden bei diesem Hund und hat es umgelenkt und das auf eine ganz simple Art und Weise eigentlich. Und das hat auch gar nicht so lange gedauert. Also natürliche Verhaltensweisen sind nicht problematisch. Das müssen wir festhalten. Es gibt ganz normale Verhaltensweisen, Normalverhalten, die man nicht unterdrücken muss, sondern die man sehr gut heutzutage umdenken kann. Da gibt es super Trainingstools. Das ist eigentlich nicht mehr das große Thema heute. Es sollte eigentlich nicht mehr das große Thema sein. Und dann der zweite Punkt ist die Kommunikation. Also wenn wir Kommunikation als problematisch empfinden, dann fängt eigentlich das Problem erst an. Wenn wir nicht mehr auf Kommunikation eingehen und damit auch nicht mehr auf den Versuch des Hundes eingehen, sein Unbehagen auszudrücken oder seine Bedürfnisse oder seine Wünsche auszudrücken, dann schaffen wir uns erst so richtige Probleme, weil dann wird der Hund entweder sehr, sehr laut in seiner Kommunikation oder gibt die Kommunikation völlig auf, was einfach nicht sinnvoll ist, was auch die Lebensqualität des Hundes extrem einschränkt. Und wir haben noch den Punkt, dass es individuelle Unterschiede gibt, dass jeder Hund ein Individuum mit eigenen Persönlichkeitsmerkmalen ist, Erfahrungen und Bedürfnissen. Und was in einem Kontext oder für einen Hund als problematisch angesehen wird, ist vielleicht nicht problematisch für einen anderen. Also jeder Mensch hat auch ein eigenes Empfinden, was das Wort Problem angeht. Und dass das Verständnis, wenn man Verständnis für die Verhaltensweisen seines Hundes hat, wenn man sagt, ey, es hat einen Grund, dass du das magst und ich darf da hinschauen. Und ein Azubi hat es in einem Podcast auch so schön nochmal gesagt, der hat gesagt, der Hund lädt dich ein, hinzuschauen. Also schau auch hin. Finde ich auch ganz, ganz toll.
Ich fand den Satz so wundervoll. Ich bin dem Chris so dankbar für diesen Satz.
Tatsächlich. Also man wird eingeladen hinzuschauen, ganz, ganz toller Satz auch. Und man darf dann auch hinschauen und darf gemeinsam mit dem Hund an diese Herausforderungen arbeiten. Ja, je nachdem, wie der Hund eben ist. Ja, das ist so abschließend. Das Wort Problemhund ist ein Problem an sich für uns tatsächlich. Es stellt einfach nicht das dar, was der Hund tatsächlich braucht. Es schiebt den Hund in eine Schublade, wo er eigentlich nicht hingehört. Und es ist, wie gesagt, kaum definierbar, was eigentlich Problemhunde sein sollen oder was ein Problemhund ist.
Ja, ich kann dir da wirklich nur zustimmen in allem, was du da jetzt noch zusammenfassend gesagt hast.
Ja, also, liebe Zuhörer, nennt euren Hund nicht Problemhund, weil er Herausforderungen hat. Normalverhalten ist kein Problem, sondern etwas ganz Normales und man darf den Hund sehr gerne dabei unterstützen, dass er sich unseren Erwartungen auch tatsächlich anpassen kann. Babs, abschließend jetzt nochmal. Wenn ein Mensch jetzt gerade zuhört und sagt, oh, bisher hatte ich eigentlich den Eindruck, dass ich einen Problemhund zu Hause habe, jetzt weiß ich kann es auch anders lösen. Was möchtest du diesen Menschen noch mitgeben? Wie kann der Mensch denn ins Training einsteigen? Wie kann er sich connecten, dass er da wirklich seinen Hund unterstützt und Verhalten nicht mehr als Problem sieht, sondern an der Ursache wirklich trainieren darf? Was gibst du diesen Menschen mit?
Dann meldet euch bei uns, entweder bei der Katharina oder bei mir. Ihr könnt über Facebook, Instagram, über die Homepage, das verlinkt euch die Katharina alles zusammen unterm Podcast. Meldet euch bei uns und dann starten wir zusammen ins Training, sei es vor Ort oder online.
Ganz genau so machen wir das.
Ich freue mich auf alle, die sich bei uns melden jetzt.
Na klar. Okay, Babs. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschlusssatz, dass die Menschen wirklich eingeladen sind, hinzuschauen, wie es Chris, unser Azubi, so schön gesagt hat. Und denke, damit können wir auch den Hundemenschen ein Stück weit diese Positivität mitgeben und würde sagen,
Nehmt dieses Etikett Problemhund von eurem Hund weg und ersetzt es. Wir helfen euch dabei.
ganz genau, so machen wir das. Gut, Babs. Dann wünschen wir allen, die zuhören, einen ganz, ganz wundervollen Tag und ja, eine schöne Zeit.
Und genießt eure Zeit mit euren Hunden.
Auf jeden Fall, die ist immer zu kurz. Da ist
Ja.
keine Zeit für Gewalt und Stress und Druck.
Nein, habt Geduld, habt Verständnis und schaut hin.
Genau. Ich danke dir, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast und damit dir wieder ein neues Bild, ein leichteres Bild von deinem Zusammenleben mit deinem Hund machen konntest. Falls du jetzt sagst, Mensch, ich möchte auch die Verhaltenstherapie näher kennenlernen und mich in dieser ausbilden lassen, dann hole dir das neue Audiobook von JoyDogs. Das bekommst du unter www.joydogs.de/info. Alle Links, die im Podcast erwähnt wurden, findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Mittels dieses Audiobooks erhältst du alle Informationen, die du brauchst, alles, was du wissen möchtest. Und auch eine persönliche Einladung ist dort mit versteckt. Also sei gespannt und höre gerne in dieses wertvolle Audiobook mal rein. Und natürlich würde ich mich persönlich auch sehr freuen, wenn du uns auf Instagram und oder Facebook folgst und den Mehrwert der sozialen Medien mitnimmst. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag mit deinem Hund.